Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Ein bisschen später ist es geworden, aber das macht nichts. Die Tage werden ja auch wieder länger. Nicht die Tennistage, weil die werden ganz lange dieser Woche, weil in Indian Wells ja die Quali schon läuft für die Frauen. Für die Männer geht sie, glaube ich, morgen los, bin mir gar nicht sicher. Aber darüber wollen wir vielleicht noch gar nicht sprechen, über Indian Wells, der Tennisprophet und ich. Servus Andi Durieux nach Wien.
Servus, lieber Freund, wie geht es dir?
Besser, am Freitag habe ich noch keine Stimme gehabt, dann war ich das ganze Wochenende Hallensprecher bei einem wunderbaren Hockeyturnier und jetzt ist die Stimme wieder zurück, keiner weiß warum. Und selbst?
Also man kann sagen, du darfst wieder wählen gehen.
Das ist korrekt, ja, bitte. Ja, und selbst?
Naja, bei mir, ich habe mich sehr lange im Wasser aufgehalten, einmal unfreiwillig, da bin ich einmal in die alte Donau hineingefallen.
Ist unschön.
Aufgrund neurologischer Probleme, mich gewarnt. Aber das habe ich überlebt, leider für meine ganzen Hater, zum Glück für mich. Und heute war ich freiwillig im Neusiedlersee. Der ist eine Spur wärmer, aber nicht viel. Aber heute war es keine Kunst, weil es war ja wie im Mai, nicht so wie einst im Mai. Aber widmen wir uns jetzt dem Tennis. Indian Wells, da hast du recht, ist zu früh, aber ich frage dich, weil wer außer dir könnte wissen oder könnte es gesehen haben? Nämlich Alcaraz Nadal auf Netflix. Ich habe nicht Netflix und ich habe mir gedacht, nicht unüberraschend, dass ein Match Tiebreak entschieden hat.
Also ich habe es tatsächlich gesehen, ich wollte es mir gar nicht anschauen und dann konnte ich nicht einschlafen und dann war ich bei Netflix und habe mir das Ganze angeschaut. Im Mandalay Bay Hotel war es in Las Vegas am Sonntag am Abend. Es hat mich auch interessiert, einfach weil diese Line-Up lässig war, die davor war. Da war eben, Prakash Amritraj, glaube ich. Die Moderatorin kannte ich nicht, aber neben den beiden sind gesessen Andre Agassi und Andy Roddick. Roddick hört man ja öfter, Agassi nicht so oft, habe ich gern zugehört. Jim Courier und Patrick McEnroe haben es kommentiert und für alle, die es nicht gesehen haben, ich sage euch, wie es ist, es war ein sehr schlechtes Tennisspiel, leider. Woran das gelegen hat, weiß ich nicht. Rafa hat einen Doppelfehler nach dem anderen gemacht. Am Ende, also im zweiten Satz waren es 6 insgesamt. Natürlich war dieses Match-Tiebreak vom Verlauf her, es war der 6. Matchball, den Alcaraz dann verwerten konnte. Rafa hatte keinen einzigen, was auch bemerkenswert ist nach 9-9. Aber so viele Rahmenbälle, vor allen Dingen auch von Alcaraz, es ist nur ein Schaukampf gewesen, aber ich habe schon den Eindruck gehabt, dass es für beide wichtig war, da einigermaßen ordentlich zu spielen. Und das Event ist ja dann gefeiert worden und ich weiß aber echt nicht, warum. Also ich finde, Rafa muss man immer feiern. Großartig, schön, dass er es noch einmal probiert. Du hast nichts versäumt, Andi, möchte ich dir in diesen kurzen Worten sagen.
Ich danke dir, ich danke. Ich glaube auch, dass du jetzt dass du Licht ins Dunkel bei vielen Tennisfans jetzt sozusagen geleuchtet hast, weil ich nehme nicht an, dass es viele gesehen haben. Ich habe mir sowas Ähnliches erwartet, wobei natürlich immer schwer, der Nadal spielt ja fast kaum noch ein richtiges Match. Jetzt dann wieder, hoffentlich tut es sich nicht wieder weh. Vor dieser Sandsaison, ich bin da noch immer nicht begeistert von seinem Plan, aber muss er selber wissen. Und beim Alcaraz war ja doch auch in der Knöchel oder was vorher bedient.
Ja, genau, der Knöchel ist ja im zweiten Spiel oder schon beim zweiten Ballwechsel? Ich glaube, im zweiten Spiel gegen Thiago Monteiro in Rio de Janeiro umgebägelt, wie man so schön sagt. Nicht schlimm.
Gebäckelt in Österreich.
Ja, genau. Und dann hat er gesagt, es war, glaube ich, der zweite Ballwechsel, aber er hat es dann noch ein bisschen weiter probiert und hat dann sehr, sehr schnell WO gegeben gegen Montero, eine Vorsichtsmaßnahme, wie man so schön sagt, aber ja, also Alcaraz, ich schaue ihm immer noch total gern zu, es hat ja nichts daran geändert, weil ich nicht weiß, was kommt als nächstes, was macht er als nächstes, aber er hat ein bisschen sein Timing verloren. Wie oft der gestern, kann natürlich auch sein, dass der Platz in keinem guten Zustand war. Das hätten weder Nadal noch Alcaraz dann gesagt. Die haben da sehr, sehr viel Geld dafür bekommen. Wie viel genau, weiß ich nicht. Aber sicherlich sehr viel, damit sie diesen Schaukampf machen. Und die werden dann sich nicht hinstellen und sagen, übrigens, der Platz war scheiße. Kann ja sein, dass das wirklich so war. Aber wie oft Alcaraz wirklich den Ball mit dem Rahmen getroffen hat und der Ball dann 6 Meter ins Out gegangen ist, das war schon bemerkenswert. Und natürlich danach die Höflichkeitsfloskeln von Nadal. Zum Glück werde ich ihm in Zukunft öfter zuschauen und muss nicht mehr so oft gegen ihn spielen. Stimmt ja alles irgendwie, aber der Alcaraz, der da gestern gespielt hat, ist so weit von dem entfernt, der im letzten Jahr Wimbledon gewonnen hat oder meinetwegen auch noch in Cincinnati richtig gutes Tennis gespielt hat. Das macht mir fast ein bisschen Sorgen, ehrlicherweise.
Also beide nix quasi von der Form her und halt schwer einzuschätzen.
Ja, wo soll es herkommen?
Was kommt? Ja. Ja, eh. Aber ich lasse dich nicht aus. Also einmal quäle ich dich noch mit einer Frage, die aber, finde ich, wirklich wichtig ist, weil man das völlig unterschiedlich sehen kann, wobei wir beide nicht Russisch kennen. Das ist das Schwierige dran. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wir mögen grundsätzlich den Rublev.
Ja.
Sein Benehmen mögen wir nicht immer. Diese Disqualifikation, wenn man es ein paar Mal angeschaut, leider habe ich nicht verstanden, was der geschrien hat. Ansonsten sehe ich da keinen Grund, weil da müsstest du jeden zweiten disqualifizieren und dann würde das Spiel so fad werden. Aber ich habe ja dich gefragt, wie du es einschätzt.
Okay, erstens einmal, bei einem Spiel der früheren Runde, ich glaube es war Khachanov gegen Lehechka, habe ich mir schon gedacht, der Khachanov wird aber gefeiert da vom Publikum, da müssen viele Russen sein. Das war mal mein erster Gedanke. Offenbar, nachdem sie in Europa nicht mehr zu Recht wohl gelitten sind, fahren sie halt woanders hin, fahren sie halt nach Dubai. Vielleicht sind sie auch immer dort. Und dann hat der Rublev wohl das Pech gehabt, dass dieser Linesman Russisch verstanden hat. Und angeblich hat er gesagt, you fucking moron. Was auch immer das auf Russisch heißt. Okay, angeblich. Was weiß ich? Ich weiß es ja nicht. Und das Verhalten, also das Ganze ist aus meiner Sicht der Fehler vom Rublev von Beginn an, weil wenn er glaubt, dass dieser Ball so klar im Aus ist, dann muss ich halt aufhören. Ich weiß, der Spielstand war prekär, aber wenn ich so überzeugt bin, dass die Kugel hinten draußen ist und ich finde es auf der anderen Seite komplett hirnrissig, dass wenn es Electronic Line Calling gibt, warum bei so einem Turnier wie in Dubai das nicht eingesetzt wird, das ist vielleicht ein Nebenkriegsschauplatz, aber wenn Rublev so überzeugt ist, dann kann er nicht danach auch noch den Linienrichter in dieser Art und Weise noch dazu verantwortlich machen dafür, dass der dort einen Fehler gemacht hat, weil wenn er so klar aus ist, dass man es zwingend sehen muss, dann muss der Rublev halt mit seiner Routine sagen, okay, der ist draußen und gut ist. Ganz einfach, aus meiner Sicht.
Ja, es gab einmal was Ähnliches, da ist die Frau Williams, glaube ich, vielleicht
disqualifiziert worden. Ja.
Kannst du dich erinnern, das war gegen die Kleisters oder ich weiß
nicht mehr so genau. Und die hat gesagt, I shove the ball up your, hat sie gesagt, up your throat oder up your ass? Es muss, glaube ich, oder down your throat, hat sie, glaube ich, gesagt. I'm gonna shove that ball down your throat, hat sie, meine ich, gesagt.
Das haben dort halt alle verstanden. Da sind wir jetzt, und da gab es ja verschiedene Varianten. Ja, ja. Die anderen haben gesagt, irgendeiner, der Russisch, also das würde ich überhaupt eine Frechheit finden, weil dann haben sie gesagt, nein, der Linienrichter selber war Russisch sprechend, also ja, ich weiß nicht, also ich habe es ein bisschen überzogen gefunden. Ich habe aber auch mich nicht damit beschäftigt und danke für deine Aufklärung. Ich habe nur irgendwo gelesen, warum der nicht gleich gechallenged hat. Das war also auch sein Fehler. Oder ich weiß nicht, oder wie du sagst, eben nicht gleich das Spiel gestoppt hätte der Rublev. Das war der Ursprungsfehler eigentlich, ja.
Ja,
von der ganzen. Ja. Aber weißt du, dann Punkte und alles abziehen,
nein,
und Preisgeld, das finde ich.
Moment. Ja. Der Appeal ist, er bekommt seine Punkte und er bekommt auch das Preisgeld, wenn ich es richtig verstanden habe. Abzüglich einer kleinen Steuer. Vor 3-4 Stunden ist da, ich habe es auf Twitter gesehen, hat jemand gepostet, dass der Einspruch erfolgreich war.
Aha. Na ja, dann wenigstens ja. Also wenigstens das.
Ja. Wenigstens
das. Ja, wenigstens das, genau. So, jetzt haben wir die Aufreger haben wir jetzt, glaube ich, besprochen, oder? Oder ist da noch was aufgefallen in die Richtung?
Naja, also das waren wirklich die Aufreger. Wir hätten, da steht's, Andrei Rublev won his appeal following his disqualification. He will keep his prize money But he still has to pay a $36,400 fine for the code violation. Okay, also das Preisgeld war, glaube ich, ein bisschen mehr als 100.000. Also, und, ja.
Eine Lappalie für uns eins.
Ja, natürlich. Wir zahlen das aus dem Börserl. Ja, also die großen Aufreger waren das, aber es hat ja auch schon ordentlichen Sport gegeben, fand ich, in dieser Woche.
Richtig schönen Sport, ja. Ich habe nicht schlafen können mehrmals und durch die Zeitverschiebung, mir hat immer Acapulco schon fasziniert. Also auch selbst als der Muster dort noch gespielt und ich glaube gewonnen hat.
Zweimal.
Ja, weil die immer mit diesem Chaco dann und ich finde das so herzig und diese hässliche Birne als Pokal oder was immer das sein soll, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Und jetzt habe ich mich schon gefreut auf den. Ich hatte aber, und da habe ich mich geirrt, dann zwar eine Riesenfreude nachträglich mit dem Deminau und auch mit seinem Schatzi und diese gemeinsame Story werden wir ja noch besprechen. Aber ich habe eher mit dem Rüd gerechnet im Finale. Und ich habe den also schon mit dem Chaco gesehen, das wollte ich sagen. Und der Rüd hat sich ja wieder, das haben wir letzte Woche schon festgestellt, da ein bisschen, wie sagt man, konsolidiert. Aber dass der Deminauer da in einer wirklich guten Form seinen Titel verteidigt, das war mir so nicht klar. Und das hat er gut bewältigt. Ich finde, dass der jetzt wirklich so klar ist in seinen und so viel Selbstvertrauen hat, aber nicht übertriebenes Selbstvertrauen. Und halt immer, das sagt sich dann so leicht, das Richtige macht in der richtigen Situation, dass er jetzt auch sehr aktiv geworden ist, ja, mit diesem doch, wenn es überhaupt noch ein Einheitsgriff ist, schon fast der Rückhandgriff auf der Vorhand, glaube ich, das haben wir eh schon oft auch bemerkt, ja, dass das sehr außergewöhnlich ist, aber der macht dann Druck auch mit der Vorhand, geht nach, haut sich vor und ist natürlich einer der flinksten und zart raus und da waren dann eher ein paar Ballwechsel, wo dann wirklich es an der Konzentration des Rüd gelegen ist, dass er nicht beim 18. Mal dann den Ball, dass er den dann noch ins Out schupft, wo der hinten gerannt ist, schon ins Publikum dreimal übertrieben wie ein Scheibenwischer, aber so ist es dann halt gegen so einen Gegner. Ja. Aber das Niveau war beachtlich, finde ich, dort, ja, schon. Und auch bei den Damen, sein Schatzi hat mir auch sehr gut gefallen. Also was die jetzt spielt für ein Level und schon Nummer 27, die Kathi Bulter, das ist beachtlich.
Ja, also ich hätte auch gedacht, vor dem Acapulco-Finale, dass der Ruth das gewinnen wird. Der hat ja auch schon länger nichts mehr gewonnen. Ich glaube, letztes Jahr war es in Genf oder was? Ich glaube, in Genf war es, wo er sein letztes Turnier gewonnen hat. Auf Sand natürlich, wo er sich wohler fühlt. Aber jetzt hat er zwei Finali verloren. Korrigier mich bitte, aber das eine hat er verloren gegen Jordan Thompson in Los Cabos. Und das andere hat er verloren, jetzt eben gegen Deminau in Acapulco. Hat lustigerweise Deminau überholt in der Weltrangliste. Ruth ist jetzt wieder Neunter, ist wieder in die Top Ten zurück. Deminau bleibt in den Top Ten, verliert aber einen Platz. Auch ein bisschen strange, aber okay, Ruth hatte nichts zu verteidigen. Hätte ich auch gedacht, aber ich habe ein paar Ballwechsel auch gesehen jetzt aus diesem Finale, wo ich mir gedacht habe, ja, natürlich muss der Ruth den Ball da, den Punkt öfter machen. Aber ich finde das dann wieder nett, wenn es ein, zwei Spieler gibt, die einfach so über die Athletik, es ist ja nicht einmal die Athletik, sondern über die Schnelligkeit kommen und du musst den Punkt 18 Mal machen und machst ihn dann beim 18. Mal eben nicht. Ich finde das lässig und der Deminau, mir taugt er mittlerweile auch. Passt mir gut, dass der gewonnen hat. Passt mir viel besser als Hugo Humbert in Dubai, ehrlicherweise.
Ja, bevor wir dazu kommen, ich bin komplett deiner Meinung, ich kann nicht sagen, warum. Man könnte jetzt auch den Deminau als Langweiler, aber nein, das ist ja für mich überhaupt nicht darstellen. Also der hat schon einen Charakter, der auch durchkommt, aber eher neutral. Also ich finde den kannst du fast nicht mögen, obwohl er schon auch manchmal sehr exaltiert ist, ja, zwischendurch, aber nicht übertrieben, nie gegen Gegner, schon gar nicht gegen das Publikum. Und diese Einstellung beeindruckt mich dermaßen, wie der, also, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob er da viel vom Hewitt auch sozusagen abgeschaut hat, aber es ist doch fast wie eine moderne Kopie vom Hewitt, ein bisschen, aber ruhiger insgesamt. Das gefällt mir so gut vom Gesamtmindset her, wie man immer so schön sagt. Also nicht übertrieben, wenn du sagen könntest, so, jetzt könnte er schon, der ist immer im Moment und der ist wirklich so auf den Punkt jetzt. Und mit all seinen Situationen, das wirkt, wie gesagt, noch einmal, zwar ein bisschen, ich will nicht sagen durchsichtig, also schon eher dass du damit rechnen kannst, aber mit so einem Druck inzwischen, das hat er früher nicht zustande gebracht, glaube ich, die Kugel so schnell zu machen. Was mir auch aufgefallen ist, der steht natürlich jetzt immer schon fast mehr im Platz als, als der Rüd. Und da machst du dann, wenn du diese Fähigkeit entwickelst, und das kommt halt bei denen vor allem mit Selbstvertrauen, so wie es der Djokovic immer vorexerziert hat, fast als Halfvolley dort schon dagegen zu halten, aus kürzerer Distanz, dann wird der Ball so schnell. Und das hat er inzwischen auch drauf, dass du sagst, Wahnsinn. Also hat mir sehr, sehr imponiert noch einmal, und ich war auch bei dir. Ich habe mich gefreut für ihn, und ich habe ja auch gesehen, zwischendurch war er schon Elfter, weil da gibt es immer das Live-Ranking jeden Tag, und da schaue ich immer brav. Und das war dann schon eine Leistung, wie du richtig sagst, der Rüd hat ihn zwar überholt, aber ist ja wurscht, ja, für den auch schön oder Rüd. Und auf der anderen Seite, ich habe auch das Niveau nicht schlecht gefunden. Vielleicht noch ein Wort zu unserem nicht wirklichen Freund, der jetzt zum gefühlten 18. Mal sich wieder vereinigt hat mit dem Rune, auf beiderseitigen Wunsch, ja. Und das war schon ein bisschen ein Trainereffekt, glaube ich auch. Und ich finde, dass fast mehr der Rune das verspielt hat, aufgrund der Führung gehabt. Ich glaube, 4-2 im dritten. Und auf einmal, ich glaube, er hat irgendwas gehabt, weil er hat dann die Punkte so ganz kurz halten wollen, aber da war er unrund, sonst hat er mir sehr gut gefallen. Der Rune, das wollte ich auch sagen noch zu dem, wann man das bemerken will vielleicht.
Ja, okay, der Rune hat immer was, und das ist das, was mich bei ihm aufregt. Das ist kein Spiel, vor allen Dingen, wenn er verliert, dann ist immer irgendwas gewesen. Zu Demenau noch, weil du Leighton Hewitt erwähnt hast, das taugt mir auch beim Demenau. Wenn Leighton Hewitt ruft, Australien spielt im Fidschi-Kogarl Cup in Kainach bei Voitsberg gegen den TC Kainach, dann kommt Alex Demenau. Der spielt alles mit. Der spielt Davis Cup, der spielt United Cup, der spielt ATP Cup. Und das finde ich irgendwie lässig. Der macht nicht so ein, der nimmt sich selber nicht so wichtig wie der Kyrgios. Es ist wirklich durch und durch. Der war damals, wenn du dich erinnern kannst, Andi, du warst ja auch damals in Graz, wie Österreich gegen Australien gespielt hat. Natürlich war er auch da. Natürlich haben die Leute alle gehofft, dass der Kyrgios kommt. War völlig klar, dass der nach den US Open nicht auf Sand in Graz gegen ein Team spielen mag. Aber Demenau war eben dort, und das taugt mir bei Demenau. Und bei Rune, der muss ich erst wieder in mein Herz spielen, ganz ehrlich. Und mal einfach nicht jammern und akzeptieren, wenn er was verliert, und dann nicht irgendwie wieder, ich war schon wieder verletzt. Das regt mich mittlerweile leider auf.
Amen. Aber was sagst du dieser doch überraschenden Geschichte, dass all diese prominenten Trainer, finde ich, ein halbwegs normal denkender vorher schon gewusst haben muss, dass die zumindest der Becker gar nicht mitreisen darf, aber egal, das haben die beide anscheinend nicht bedacht, aber dass jetzt wieder der dort am Zug ist, der jeden zweiten gefühlt sich hineinreklamiert als der Coach, der Einzige und überhaupt und außerdem Muratoglu.
Also ich glaube, im ganz speziellen Fall ist es ja wirklich so, dass der den Rune kennt, seit er ein kleiner Bub war. Also da gibt es wahrscheinlich in der Weltspitze oder sagen wir in der erweiterten Weltspitze ganz wenige Leute, die da Muratoglu so gut kennt wie den Rune. Der Jörg Almaroth hat mir da gesagt, es mag vielleicht auch eine Rolle gespielt haben, dass IMG das Management jetzt übernommen hat, dass sich die Mutter ein bisschen weiter zurücknimmt und dass die jetzt halt nach irgendwas gesucht haben, wo sie sagen, das ist zumindest vernünftig. Es ist jetzt nicht bahnbrechend. Ich finde es auch Wahnsinn, dass der vorher mit Becker nicht drüber geredet hat. Pass mal auf, Boris. Wie viele Turniere kannst du auch mit mir im nächsten Jahr? Und dann wird der Boris gesagt haben, French Open schauen gut aus, sonst ein bisschen mau. Also gut, in Rom könnte ich auch dabei sein. Aber bei den wichtigen Turnieren, gut, French Open ist wichtig, aber keine Masters in den USA, nicht die US Open, nicht Wimbledon, das wird ein bisschen zach. Oder auch nicht Queens, da spielt er glaube ich auch der Rune. Das finde ich erstaunlich, das finde ich dann auch von der Mutter dann, die sie Managerin ist, oder war schlecht. Also ich glaube, dass die, um auf deine Frage endlich zu antworten, ich glaube einfach, dass es wirklich diese besondere Beziehung, die es schon ganz lang gibt. Ich halte von Muratoglu als Coach nicht viel, aber ich kenne mich auch nicht aus.
Aber ich bin wieder mehrheitlich bei dir. Was mich nur wundert, ist, weißt du, wenn du trennst dich ja aus einem Grund, ja, und wenn es dann ein halbes Jahr später wieder zum dritten oder vierten Mal wieder und dazwischen lasse ich mich fotografieren im Wochenrhythmus, ich übertreibe, mit vier irgendwelchen Trainern, die oder drei, die halt aus, was du denkst, sensationell, was der Herr Lüthi dort gemacht haben soll, außer zweimal am Foto gestanden, weiß ich nicht, da habe ich überhaupt nie gehört, warum kam der, warum war der wieder weg, das war halt dann so. Und da, beim Boris wissen wir es eh jetzt schon, also aus den Medien halt. Aber da, was soll sich da ändern, wenn immer dasselbe, also das ist mir jetzt nicht ganz klar. Es mag schon stimmen, dass man sich dann vielleicht aus der Sicht des Rune kann ja auch sein, dass der vielleicht Reue gezeigt hat und sich, weil ich glaube, da muss ja dann einer der beiden schon auch ein bisschen über den Schatten springen vom Ego her und sich wieder annähern, weil ich glaube nicht, dass der Muratoglu denen nachgerannt ist und gesagt, darf ich bitte wieder jetzt, wo du keinen hast. Also da glaube ich schon eher, das muss vom Rune ausgegangen sein.
Ja. Oder vom neuen Management. Aber Muratoglu wird es vielleicht eh Vaterheim in der Nähe von Nizza und hat gesagt, komm, da gehe ich wieder auf Tour. Apropos auf Tour, das sind wir auch.
Das war gut.
Ja, gehen wir gleich weiter nach Dubai, wo der von dir noch im Herbst als besserer Challenger-Spieler eingeschätzte Hugo Humbert jetzt plötzlich die Nummer 14 der Welt ist. Im Halbfinale gegen Medvedev, der gegen Franzosen eine, ich habe die Bilanz nicht da, aber sie muss furchtbar sein. Immer wenn Medvedev gegen einen französischen Gegner spielt, dann versteht er sein eigenes Tennis nicht mehr, obwohl er jetzt einen französischen Trainer hat. Aber Humbert gewinnt gegen Medvedev, gewinnt im Finale gegen Bublik, dem ich den Sieg ganz, ganz dringend gewünscht habe. Also nichts gegen Humbert, aber Bublik wäre ein viel, viel tollerer Sieger gewesen. Aber das ist halt so. Beim Bublik, das Tennis ist super, wenn er frisch ist, aber manchmal gibt es halt Gegner, wo er nicht durchkommt. Das war im Finale so. Im deutschen Fußball würde man sagen, Humbert wollte es einfach mehr, Andi. Ist das auch deine Analyse oder hast du eine andere?
Ja, also ich muss mich auch als völliges Nockerbarzel noch einmal bestätigen von der Expertise her, weil das, ich glaube es noch immer nicht, dass es das gibt, dass der jetzt auf Nummer 14 steht, aber es ist so. Also und wenn man die Spiele gesehen hat, ja, das ist halt ein Linkshänder, ja, der spielt unangenehm, aber es ist nicht so, wo ich noch immer, ich weiß es nicht. Er ist halt voller Selbstvertrauen und was der schon hat, das muss man sagen, alle sechs Turnierfinale, die er gespielt hat, hat er gewonnen. Also das ist kein Schwitzer, ja, das ist ja auch schon einmal was. Und da kann, man kann schon als Außenseiter dann hergehen und den Medvedev dort im Semifinale ausnehmen. Im Finale weiß ich nicht, aber auch der kannst sagen, der hat enttäuscht oder nicht. Wiederum ein Beweis, wie knapp alles zusammen liegt. Wiederum ein Beweis, was diese Lockerheit ausmacht und dieses sich etwas zutrauen. Da ist der ganz groß. Spielerisch bin ich kein großer Fan, muss ich sagen. Aber das ist ja wurscht, es gibt keine Schönheitsnoten und nichts. Und ich muss es jetzt auch einmal akzeptieren, dass der halt viel besser ist, als ich gedacht hätte. Ja. Aber viele haben ja auch der Herr Dringmel, dem ist das passiert, ein paar Mal, der hat gesagt, er verstand es bis vor ein paar Jahren noch nicht, dass der Djokovic besser wurde als ein braver Top-100-Spieler. Das gibt es eigentlich nicht, aber es ist so. Also es irren sich viele Leute angesichts mancher, die sie nicht für sie gut halten, wie sie dann wären. Aber das Gute daran ist ja auch, dass sich da jeder wiederum daran freuen kann, was alles möglich ist, wenn man es so sehen will. Ne? Ja. Weil Talent und Talent, darüber brauchen wir jetzt ja nicht debattieren. Was war noch deine Frage, lieber Jens?
Nein. Das war ja schon. Es war im Grunde genommen keine Frage, nur Feststellung. Mich regt es ein bisschen auf und ich weiß, das ist natürlich komplett deppert, aber wie der über den Platz hatscht, das passt mir irgendwie.
Ja.
Das ist irgendwie komisch, das ist irgendwie, es wirkt fast ein bisschen unsportlich. Jetzt kann man natürlich sagen, okay.
Also es war bei mir war es auch so und bei dir auch. Anscheinend, ich finde das so schade, weil der Publik, das kann das sagen, super. Zwei Wochen, die hat übrigens zum ersten Mal erst Top 20, ich habe mich geirrt letzte Woche. Jetzt ich habe den schon vorverlegt, jetzt ist er immerhin 19, glaube ich.
20 ist also, er, weil ihn der Baez noch überholt hat. Er war 19 gestern im Live-Ranking, aber der Baez hat ihn überholt.
Der Baez, das ist auch so. Der spielt heimlich still und leise, der auf Sand seine Punkte und irgendwo da in Südamerika, aber Hut ab. Muss man auch erst damit sagen, mit einer Beständigkeit. Gell? Naja, aber das, ja, also ich hätte mich da auch mehr gefreut, obwohl der Humbert ist mir gar nicht unsympathisch, nicht falsch verstehen, aber den Publikum habe ich lieber. Das ist irgendwo, finde der hat mehr Unterhaltungswert. Ja, naja, gut, es ist, wie es ist, was soll man machen? Es gab auch bei den Damen ein Finale, was wir noch besprechen werden. Wann gegen Yuan oder so?
Ich habe keine Sekunde gesehen, aber ich weiß, dass Yu Yuan erstmals einen Titel auf der WTA Tour gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch und damit weiter nach San Diego, Andi.
Danke, ja. Ich habe dort auch nichts gesehen. Ja. Also, ja, San Diego, das ist jetzt dort, wo der Herr Demminauer ganz schnell hin wollte, ja. Und was ihm auch gelungen ist, wofür ich ihn wirklich liebe. Also das ist ja wirklich, und ich weiß nicht, aber ich habe dann gelesen ein paar Interviews, ob sie deswegen auch nervös waren. Natürlich hat sie sich noch bedankt dafür, also die Angebetete und ein Zeichen war das allemal. Da über das Jahr nicht gleich ums Eck und nach den Strapazen des Finales, der haut sie sofort ins Taxi und in den Flieger und es ist sich alles schön ausgegangen für beide, nicht? Und auch, dass sie gewonnen, also ein Happy End. Und dort, muss ich sagen, hat mich schon erstaunt, also wen sie da geschlagen hat, das war ja jetzt wirklich beachtlich, nicht? Ich glaube, die Haddad Meyer war dabei.
Ja, ja, ganz früh. Erste Runde, glaube ich,
Und auch die Donna Vekic war dabei. Und auch die Kostyuk, die ich auch mag. Also so ist es ja nicht. Das sind zwei von mir gemochte. Ja, das wird man nichts nutzen, aber es ist halt so. Und da, das ist großartig. Also die hat sich jetzt wirklich schon als britische Nummer 1 bestätigt. Und dieser Aufwärtstrend scheint unaufhaltsam. Jetzt will man, naja, bin ich gespannt auf Sand, ob das Spiel so effektiv sein wird. Komischerweise ist das auch beim Demminauer so, dass der auf Hardcourts besser spielt mit dieser Spielweise, wo man eigentlich sagen müsste, die wäre für Sand maßgeschneidert.
Ja, vielleicht hat er für Sand ein bisschen zu wenig Spin auf seinen Bällen. Das könnte sein. Also mal die Frage, die ich mir wirklich gestellt habe, wie schaut das aus genau bei Alex Demminauer? Ich bin ja auch einmal in San Diego gewesen, bin nach Tijuana gefahren mit einem Touristenbus und mit dem Touristenbus wieder zurück. Und Alex Demminauer kommt also, er fährt mit dem Taxi in Acapulco zum Flughafen, fliegt von Acapulco nach Tijuana und kommt dann am Sonntag in der Früh an diese Grenze. Frage für einen Freund, sagt er dann, Burschen, ich bin der Alex Demminauer, ich bin ein Tennisspieler und meine Freundin spielt da drüben jetzt ein Finale, das würde ich gern sehen. Lass mich schneller durch oder steht da ganz normal in einer Reihe? Gibt es eine Fastlane für Professionals, die Sport treiben? Das sind Fragen über Fragen. Also das würde mich wirklich interessieren. Wie einfach das dann geht.
Gute, für ja. Das sind gute Fragen. Ja. Das sind solche Fragen, wie sie auch Tommy Hassig gefallen lassen muss. Ich finde völlig zu Recht, dass er keine neuen Bälle auflegt im Training für ein Tausender-Turnier, was der Herr Wawrinka völlig zu Recht kritisiert.
Genau. Zu den Bällen dann gleich auch was, wenn wir unseren Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiterin der Woche küren.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Mir, Andi, ist nämlich Folgendes aufgefallen. Wir sind wieder zurück, schnell zum Rausschmeißer mit dem Tennispropheten Andreas Thierry. Ich meine, dass in Doha und Dubai noch mit den gleichen Wuchteln gespielt wurde wie bei den Australian Open. Ich meine, hätte ich das AO auf den Bällen gesehen. Das aber in Acapulco schon mit den Bällen der US Open gespielt wurde. Eine sehr interessante Beobachtung, die möglicherweise komplett falsch ist, aber ich bin mir einigermaßen sicher, dass es so war.
Da sagst du es ja, aber ich habe eigentlich gemeint, dass ich glaube, also deswegen Indian Wells, hat sich der Wawrinka ja aufgeregt, ja, dass es keine im Training gibt. Ja.
Ich weiß, aber das war meine Beobachtung zuletzt. Ja, bitte. Mhm.
Ja, ja. Wie das insgesamt ausschaut, bin ich mir nicht sicher. Es ist natürlich verwirrend, wenn da diese Grand Slams noch draufstehen oder schon draufstehen. Ja, das ist, verstehe ich. Aber ja, weiß ich nicht, wenn es so ist, dann ist es so.
Ich glaube, es ist so. So, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche.
Katie Bulter für mich.
Ja.
Kurz und schmerzlos.
Ja, nein, ich werde auch. Ich werde auch keine großen Verrenkungen machen, weil es natürlich so ist, dass Alex Demminauer da der Mitarbeiter der Woche sein muss. Eben auch aus diesem Grund, den der Andi gesagt hat, ich finde es immer schön, wenn jemand seinen Titel verteidigt. Das ist Medvedev ja noch nie irgendwo gelungen, jetzt auch nicht in Dubai. Schauen wir mal. Das heißt also, dass in Indian Wells, so sehr er es nicht mag, dort zu spielen, Dort hat er aber noch nie gewonnen, was eigentlich im Fall von Daniil Medvedev ein gutes Zeichen ist.
Mhm. Und das war jetzt auch schön, dass du ihn genommen hast, weil das Pärchen dann wiederum in den Vordergrund rückt. Ich finde das ja wirklich lieb. Also ich meine das jetzt völlig unsarkastisch, sondern ganz, ganz ehrlich. Aber vielleicht gelingt sogar uns, dass wir in ein, zwei Wochen dann doch was finden, was uns stört. Ich hoffe nicht, aber das ist so wirklich, das ist fast zu schön, um wahr zu sein, dieses Liebesmärchen auf höchstem Tennisniveau.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.